ARD. Es war einmal eine Frau. Weder alt noch jung, weder klein noch groß, weder hinreißend noch hässlich. Ihre Haut war trocken und stumpf, ihre Haltung schlecht, denn sie konnte der Welt nicht mit gehobenem Kinn und geraden Schultern entgegentreten.
Die ausrangierte Frau.
Wer immer sie sah, konnte spöttisch mit dem Finger auf sie zeigen und johlen. Das ist die Frau, die Craig ausrangiert hat. Er hat jetzt eine Jüngere. Schicker. Begabter.
Heißer.
Sie schämte sich. Und das brachte sie um. Sie musste lernen, dem berühmten Schriftsteller nicht länger nachzutrauern.
Mein eigenes Werk zu beginnen. Mein eigenes Leben zu leben.
Die Frau in diesem Café. Im Jahre 2010. Ereilte die Gnade in Form eines Artikels. Eines Artikels über einen Teenager namens Ellie Astoria. Berühmt für ihren kometenhaften Aufstieg und noch berühmter für die Umstände ihres Todes. See Jesse Tomorrow war einer ihrer herzzerreißenden Songs.
Den Kopf in die Zeitung stecken und weinen.
Der Artikel verwandelte eine ausrangierte, trauernde Seele in eine Biografin.
Ballade einer vergessenen Toten. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Liza Cody. Aus dem Englischen von Martin Grundmann. Teil 1.
PJ Harvey?
Im reifen Alter von 35 saß Susan Amy in Doolally's Café, trank einen Latte und begann ein Projekt.
Patti Smith?
Die Liste auf der anderen Seite des Papierstreifens führte Konserven auf, dann Backwaren, Obst und Gemüse. Das Protokoll einer Frau, die eine leere Küche bestückt.
Ellie Astoria. Wenn das hier funktioniert, stecke ich diesen Kassenbon zwischen zwei Glasscheiben und hänge ihn mir über den Schreibtisch. Auf der einen Seite Essen, auf der anderen Frauen, die es zu was gebracht haben.
Ich glaube, Jesse Astoria kam aus einer ganz guten Familie. Griechen, stehen sie ziemlich streng und so. Wir haben da nie groß drüber geredet, aber vielleicht hat sie in der Gruppentherapie mal was erzählt. Aber da hauen ja alle ständig dieselben tragischen Geschichten raus, da höre ich nicht zu. Ja, dann habe ich auch mitgekriegt, dass sie schwanger war, aber wer der Vater ist, hat sie nie gesagt.
Jessie war eine Verrückte. Sie hat behauptet, Ellies Vater wäre Jimi Hendrix. Ich habe zu ihr gesagt, na, da dürftest du aber Probleme mit dem Unterhalt bekommen. Der Kerl ist doch seit Jahren tot.
Ach, und dann habe ich noch gehört, und das ist wieder echt typisch, wo die einquartiert haben, nachdem sie mit der Reha durch war. Wissen Sie, ihr Problem war doch Suff und Drogen, richtig? Und da haben die einfach in eine Pension direkt überm White Horse Pub gesteckt. Ja, geniale Unterbringung für eine Süchtige, oder? Unfassbar. Scheiß irre, all diese Sozialarbeiter.
Ich weiß, das klingt jetzt schräg. Aber irgendwie ist Jessie an dem Tag gestorben, an dem Ellie geboren wurde. Als könnte ihre gesamte Energie nur für ein Leben reichen. Und das war nun Ellies. Die hätten sie ihr gleich nach der Geburt wegnehmen sollen. Nur dann hätte Jessie noch eine Chance gehabt, irgendwie klarzukommen. Und für Ellie wäre es auch besser gewesen. Ja, ich weiß. Sie war super talentiert und wurde für eine Weile mächtig berühmt. Aber war sie glücklich? Musik ist so ein schmutziges Geschäft.
Leute, das müsst ihr euch einfach ansehen.
Was?
Eine Straßenmusikerin. Vielleicht genau das, was wir suchen.
Bei dem Wetter, die muss ja irre sein. Ich höre niemand Irres in meiner Band.
Meine Band? Die könnte was Besonderes sein. Ich habe ihr zugehört. Sie hat diese Eurythmics-Nummer gespielt.
Welche?
Right by Your Side. Aber es war gar nicht so sehr der Song, sondern was sie auf der Gitarre anstellt. Habe ich noch nie gehört, sowas.
Bryony schaute ihre beiden Freundinnen an. Aisha, stark, dunkel und ernst. Finn, stark, blond und stur. Bass und Schlagzeug.
Ich gehe hin und rede mit der Kleinen.
Wir warten hier.
Ich komme mit.
Aisha.
Ich bin gleich zurück. Ist doch nicht weit, oder, Bry?
Bryony ging schnell für eine füllige Frau. Ihr Rocksaum schleifte durch Pfützen und klatschte gegen ihre Stiefel. Kupferfarbenes Haar quoll unter ihrer Kapuze hervor und wurde dunkel vom Regen. Aisha lief neben ihr her wie eine Tochter. Jünger, fitter und doch mit Mühe Schritt zu halten. Die Straßenmusikerin stand fast unsichtbar in einer Toreinfahrt. Sie sang: The beast in me has had to learn to live with pain.
Wo hast du denn so spielen gelernt?
Sie nieste viermal und wischte sich die Nase an ihrem ohnehin schon nassen Ärmel ab.
Komm mal mit und trink was mit uns. Ich glaube nicht, dass du heute Abend besonders viel einnimmst.
Hallo, ich bin Finn.
Sie sieht aus wie eine olle Puppe, die irgendjemand weggeworfen hat.
Ist ja furchtbar klein. Ist das so ein Hormondrüsenproblem?
Finn.
Finn entdeckte ein paar riesengroße, dunkle, feuchte Augen, die sie durch ein Gewirr aus nassen, schwarzen Haarsträhnen anblickten.
Verdammt nochmal, wie alt bist du denn?
Finn!
Augen so ahnungslos und gutgläubig, wie nur eine Schwachsinnige gucken kann.
Iss weiter, achte nicht auf Finn.
Oder ein Baby.
Sie ist Schlagzeugerin.
Mit plötzlicher Hast griff das Mädchen die Gitarre, murmelte was von ihrer kranken Mutter und verschwand.
Sofort die Abzugshaube einschalten, hier stinkt's wie in der Kloake.
Halt's Maul, Finn! Nein, du hältst das Maul, Aisha! Das ist eine dreckige kleine Göre, ist mir egal, ob sie ein beschissenes Genie ist. Ich spiel nicht mit der zusammen, bevor die nicht dreimal im Kochwaschgang war.
Ah, wir müssen sie von der Straße kriegen, bevor sie einer Lungenentzündung stirbt.
Moment mal, geht's hier um Wohltätigkeit oder wollt ihr sie für Sisterhood?
Naja.
Ich hab die noch nicht mal gehört. Und Madeline weiß noch gar nicht, dass es sie gibt.
Du hast recht, Finn. Wir alle müssen sie hören. Auch Maddie. Und wir müssen mit ihr proben. Und dann, wenn alle einverstanden sind, dann nehmen wir sie auf.
Nicht zum ersten Mal wünschte Bryony, die Band wäre keine Demokratie.
Ohne mich und meine Ideen läuft doch hier nichts.
Sie könnte eine Diktatorin sein. Aber dafür war sie verflucht nochmal zu lieb.
Möchte noch jemand Suppe?
Ich sollte das alles wirklich aufschreiben, bevor es irgend so eine Schnüfflerin an meiner Stelle tut. Wenn sich mit dem Erzählen unserer Geschichte Geld verdienen lässt, will ich es kassieren. Ich war ja die meiste Zeit dabei. Und selbst wenn nicht, schließlich sagt man Zwillingen telepathische Kräfte nach. Ich beginne mal mit dem ersten Abend nach Toms Entlassung aus dem Gefängnis, als er durch die Bars zog. Er sah ein Kind auf die schmale Bühne klettern. Gassengör mit Schirmmütze war sein erster Gedanke. Bisschen jung, um in einem Nachtlokal abzuhängen. Die Musik vom Band brach ab, das Kind stellte sich hinter ein Keyboard und der unscheinbare Schuppen verwandelte sich plötzlich in ein Ereignis.
Wer ist das?
Sie glich einem kleinen Jungen mit ihren knochigen Knien, die aus der zerrissenen Jeans hervorlugten. Die Mütze saß tief, fast auf der Nase. Und Tom konnte kaum das Blitzen ihrer Augen erkennen. Große, weiße Zähne fiel ihm auf, weil von ihrem Gesicht eigentlich nur ihr froschähnliches Grinsen zu sehen war.
Carol, das Mädchen ist eine Goldgrube. Hier, ich habe eine Vollmacht. Eleanor Perdita Astoria. Das ist ihre Unterschrift.
Auf einem weißen Blatt Papier.
Ja, was? Ich werde dir ein Vermögen einbringen.
Er steckte die Hände in seine Taschen. In ihre Taschen. Und streichelte sein Geld. Ihr Geld. Und glaubte fest an seine totale Aufrichtigkeit.
Sie ist zu naiv für dieses Leben.
Sie muss nur in einer Sache gut sein. Komm, jetzt sei nicht eifersüchtig. Sei froh, dass ich Pläne schmiede. Ich beziehe dich ein. Wir sind doch Familie. Wir sind alles, was wir haben.
Am nächsten Tag traf ihn der Schlag.
Carol, das ist eine gottverdammte Band. Die sind zu fünft. Das ist scheiße normal. Das sind alles Mädels. Die wollen, dass ich sie alle vertrete, gemeinsam und einzeln. Du musst mir da raushelfen.
Ich nicht, mein Freund. Das ist dein Bett. Da hast du dich reingelegt.
Hilf mir, Carol.
Das war es, was ich hören wollte.
Draußen herrschte die gelbliche Dunkelheit einer Londoner Nacht. In ihrem kleinen Arbeitszimmer betrachtete Amy Abzüge alter Fotos aus dem Mirror. Die zeigen, wie die Trauergemeinde nach dem Gedenkgottesdienst für Ellie Astoria aus der St. James-Kirche am Piccadilly kommt.
Abgesehen von Madeline, der Leadsängerin von Sisterhood, taucht auf keinem der Bilder Ellies Band auf.
Madeline trug schwarz, aber ihr erschreckend tiefer Ausschnitt hatte nichts Kummervolles. Sie ging Arm in Arm mit David Soul. Doch ihr Blick ruhte auf Rod Stewart, der gelangweilt aussah. Sting war da und Shaken Stevens. Gesichter von Duran Duran unterhielten sich mit welchen von The Human League.
Wenn ich heute Nacht sterben müsste, wer würde zu meiner Beerdigung kommen? Ich bin nichts.
Amy lächelte bitter und nahm eine einzige Schlaftablette, bevor sie sich bettfertig machte. Streng ermahnte sie sich, sich nicht mit ihrem Forschungsgegenstand zu vergleichen. Einem Mädchen, das noch vor der Volljährigkeit berühmt war. Und tot.
Du meinst also, du hast da ein Talent entdeckt, Tom?
Am Abend saß Julius an meinem polierten Tisch und knabberte Sushi. Der gute, reiche Julius.
Allerdings.
Du würdest es ihr nicht ansehen, wenn du sie triffst.
Sie ist so ein bisschen wie so ein kleiner Kobold. Ich weiß noch gar nicht, wie man sie präsentieren könnte oder wem. Ich dachte, du hast da vielleicht ein paar Ideen.
Ideen? Ich?
Julius' Lächeln war voll falscher Bescheidenheit. Er kassiert ein Vermögen für seine Ideen.
Na, guckst du sie dir an?
Nur euretwegen.
Erstaunlich, sowas habe ich ja noch nie gesehen.
Sag ich ja.
Ich sag dir was, steck den Kobold in den Körper der Sängerin, dann hast du was. Wann lerne ich sie kennen? Wo ist sie überhaupt?
Wenig später stießen wir in der Lobby auf Julius und seine Polaroid-Kamera. Ellie stand verlegen vor einer schmutzigen, abblätternden Wand. Damit es nackt und kahl aussah, riss Julius Plakate herunter, die für Wohltätigkeitsveranstaltungen warben. Als sie fertig waren, murmelte Ellie etwas von einer kranken Mutter, hüpfte davon und zerrte an einer Tür, auf der groß und breit drücken stand.
Mein Gott, du kannst wirklich Entdeckungen machen. Die Kamera liebt sie. Wie alt ist sie?
18. Also sie hat ein Hormondrüsenproblem.
Respekt. Das bringt alte Männer zum Sabbern.
Dog Records zahlt Caranto, also mir und Tom, 14% Tantiemen für jede verkaufte Sisterhood-Aufnahme. Caranto gibt 6% an Sisterhood weiter, aufzuteilen unter allen 5 Bandmitgliedern. Von diesen 6% zieht sich Caranto noch 25% Honorar fürs Management ab. Bleiben für Sisterhood 4,5%, für Caranto 9,5%. Der Trick hatte einen solchen Bart, dass irgendwer ihn hätte erkennen müssen. Tat aber keiner. Die leeren Blätter mit der Unterschrift Elena Perdita Astoria hatten sich in einen Musikverlag und in einen Managementvertrag verwandelt, der Caranto die Rechte an allem einräumte, wozu ihr Talent sich verkaufen ließ.
Der Anruf ist am frühen Nachmittag eingegangen. Ich und Sergeant McFall waren gerade da um die Ecke, also sind wir vorbeigegangen, um nachzugucken. Das ist keine nette Straße. Immer geht da irgendein verdammter Mist ab. Egal. Jedenfalls haben wir die Tür aufgebrochen und Mrs. Astorias Verfassung überprüft. Sie war tot. Der Rechtsmediziner hat in der Leiche genug illegale Substanzen gefunden, um Pferde umzuhauen. Und alle haben sich gefragt, wie kommen Ellie Astorias Fingerabdrücke auf die Spritzen ihrer Mutter? Das sah nicht gut aus. Sieht's immer noch nicht. Außer, dass es für alles eine Erklärung gab. Wenn ihre Mutter besonders krank war, hat Ellie sich um ihre Medizin gekümmert, ne? Hat also aufgepasst, dass die Nadel sauber war und das Wasser gekocht hat und so weiter. Eine Zumutung. Na, obwohl, wenn Junkies im Musikgeschäft eine Zumutung wären, gibt's schon lange kein Musikgeschäft mehr.
Manchmal greife ich zum Stift, weil ich wütend bin, manchmal, weil ich durcheinander bin. Heute bin ich beides. Ich weiß jetzt ganz sicher, dass Tom Madeline vögelt. Ich weiß nicht, was Tom an ihr findet. Doch, ich weiß es. Warum sind Männer so unglaublich blöd? Madeline ist stinkfaul und sie ist illoyal. Die eigene Band ist ihr völlig egal. Sie will eine Solo-Karriere und sie glaubt, Tom wird ihr dazu verhelfen. Womit zu all ihren anderen Schwächen noch hinzukommt, dass sie genauso dämlich ist wie er.
Madeline spähte durch das Flutlicht und merkte, sie sang zu mehr Menschen als jemals zuvor. Die Bühne ist gigantisch. Die anderen verloren und winzig. Aber ich habe mein rotes Kleid an. Sie holte tief Luft und spürte, wie sie wuchs, um den Raum auszufüllen. Deshalb bin ich hier. Ich muss groß sein an einem großen Ort. Sie drehte sich um und suchte Bryony, die im Scheinwerferlicht blass aussah. Sie wirbelte herum, breitete die Arme vor ihrer Band aus und schüttelte ihren Hintern ins Publikum.
Ich bin's. Ich. Da draußen ist nicht ein Mensch, der mich nicht will. Ich bin das Objekt der Begierde. Ich.
Hinter der Bühne war es übervoll. Und der Hauptact, die Band Zeitgeist, die nach Sisterhood dran war, wirkte angespannt.
Verbrannte Erde. Wir hinterlassen denen verbrannte Erde. Jetzt müssen die richtig was leisten.
Finn entdeckte Madeline bei Cass, dem Leadsänger von Zeitgeist. Er hatte Interesse, oh ja. Aber nicht an Maddie. Sein Habichtauge richtete sich auf.
Oh, Scheiße, was will der denn mit Ellie?
Wir müssen sie rausbringen. Jetzt, sofort. Das eilt.
Was ist denn los?
Ich muss Ellie heimbringen.
Scheiß, Ellie. Immer musst du dich um Ellie kümmern.
Es ist was passiert.
Es hängt mir so zum Hals raus. Immer soll ich die zweite Geige spielen. Ich meine, wen von uns vögelst du denn? Mich oder sie? Wenn du mich jetzt wieder verarschst, bin ich raus.
Ellies Mom ist tot aufgefunden worden. Wie soll ich ihr das bloß beibringen? Maddie, du musst mir helfen. Tod ist nicht mein Ding.
Meinst du auch nicht? Wir brauchen Bry.
Ellie lag auf dem Rücksitz von Toms Range Rover. Ihr Kopf in Bryonys Schoß.
Tränen sickern auf meinen Oberschenkel.
Bryony war immer noch nicht vom Adrenalin runter.
Ellie kann in dieser Nacht nicht allein bleiben.
David, ich bin's. Wir sind schon auf dem Heimweg, aber es ist was passiert. Und ich möchte, dass Ellie heute Nacht bei uns schläft.
Wieso?
Ihre Mutter ist gestorben. Ich weiß nicht, wie oder warum. Ich weiß, du magst Ellie nicht, aber...
Möchtest du, dass ich das Gästebett herrichte?
Danke.
Tom wollte das Haus niederbrennen. Ich verstand ihn. Schon als ich neben der Leiche stand und glaubte, in Jessys Haaren etwas krabbeln zu sehen, dachte ich bei mir, da müssen Profis ran.
Ellie wird den Saustall doch wohl verscherbeln.
Das wäre vernünftig. Aber Ellie war nicht vernünftig. Sie hatte offenbar vor, weiter dort zu wohnen. Ich drückte Tom auf einen Stuhl und legte ihm das eigentliche Problem vor. Ellies Geburtsurkunde, auf die ich gestoßen war, während die Polizei Jessys Leichnam abtransportierte.
15? Von wegen Hormondrüsenproblemen.
Hör zu, du Idiot. Nichts von dem, was sie dir unterschrieben hat, ist das Papier wert, auf dem es steht. Vor den Augen des Gesetzes hast du ein Kind ausgebeutet.
Oh, Kacke.
Genau. Und niemand darf davon erfahren, bis wir für das Problem eine Lösung haben.
Mir kommt gerade eine hervorragende Idee. Ich fahre mit ihr nach Arkansas oder Tennessee und heirate sie. Dann habe ich das Ruder wieder in der Hand.
Mein Bruder ist ein Idiot mit einem furchterregenden Humor.
Cass Carter sah im Hidden Earth Benefizkonzert eine Gelegenheit, etwas zurückzugeben. Mal was für andere zu tun. Das jedenfalls sagte er der Reporterin von Hittard. Er schleuderte sich die Zottelmähne aus dem Gesicht und lächelte. Es war ein tolles Lächeln.
Sag du doch mal, Gabby, riechst du Zigarettenrauch an meinen Fingern?
Er hielt der Reporterin seine Hand hin. Sie nahm sie.
Ich habe letzte Woche aufgehört. Seitdem rieche ich überall verfluchte Zigaretten. Hab nie was gerochen, als ich noch geraucht habe. Jetzt stinkt's die ganze Zeit.
Vorsichtig schnupperte sie an seinen Fingern. Fürchtete eine Falle.
Seine Finger riechen nach Schwanz.
Wirklich? Wie lange hast du keine mehr geraucht?
Fünf Tage und 7,5 Stunden. Diese Frau, die Dicke, die bei Ellie spielt, sie meint, das ist das Gift, das langsam ausdünstet.
Gabby fragte sich, warum Cass sich damit quälte, das Rauchen aufzugeben. Wo doch den Gerüchten nach Nikotin sein harmlosestes Problem war.
In der Pressemitteilung steht, du singst mit Ellie ein Duett. Wie kommt das?
Ein cooler Song. Weißt du, ich möchte echt gern mit dir arbeiten.
Sting hat sie die Hymne für heute Abend komponieren lassen.
Ah ja, yeah, Sting.
Die Single klingt brillant.
Na klar, warum auch nicht? Willst du mir einen blasen? Blas mir einen und ich erzähle dir was echt Heißes über Sting.
Gabby beschloss, einen Wer-hat-hier-Talent-Artikel zu schreiben. Sie wählte von Cass ein Bild aus, das ihn beim Blinzeln erwischt hatte, just in dem Sekundenbruchteil, in dem er völlig stoned und unfähig wirkte. Sie wählte Bilder von Ellie, wo sie aussah wie ein verträumtes Genie, das von erwachsenen Männern ausgebeutet wurde. Cass' Band Zeitgeist hielt eine Sitzung ab und warf ihn raus, bevor er sie in den Dreck ziehen konnte. Seine Solokarriere starb bei ihrer Geburt.
Hat sich dieser Typ wieder hier rumgedrückt?
Als Bryony durch die Jalousie auf die dunkelnde Straße spähte, meinte sie einen Mann zu sehen. Dann eine Lücke, wo eben ein Mann gestanden hatte.
Wer? Cass?
Draußen vor dem Haus ist immer irgendwer.
Oder der irre Fan.
Welcher irre Fan?
Ellie sieht nicht mal von ihrem Comic auf.
Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. Ellie, hat Cass dir wieder nachgestellt? Er ist eine richtige Nervensäge, seit er auf dem absteigenden Ast ist. Ich sag Tom, er soll mehr Security einstellen.
Er denkt, Ellie kann ihn retten. Er hält sie für so eine Art heilige Bernadette der Musik.
Maddie spürte, wie sich in ihrer Brust der schon vertraute Hass entlud. Die Band, die Ellie Zuflucht gewährt hatte, war zur Hilfskapelle degradiert worden.
Wir sind verkackte Lohnsklaven. Ich bin Ellie Astorias verkackte Background-Sängerin.
Wo willst du hin, Maddie?
Einfach raus.
Mit wem triffst du dich?
Obwohl die Affäre seit Monaten vorbei war, verdächtigte Finn Maddie, dass sie mit Tom kungelte, um sich ein größeres Stück vom Kuchen zu sichern.
Ich brauche nur ein bisschen Luft.
Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß.
Dann bring noch Wein mit.
Maddie knallte nicht einmal die Tür, als sie rausging.
Noch mehr Wein. Bryony und Aisha saufen sich kistenweise durch das Zeug.
Auf Amys Schreibtisch lag eine Liste mit Leuten, die zu interviewen wären. Sie nützte nur nicht viel. Sie begann so. Bryony, Neuseeland. David, verstorben. Madeline, Kreuzfahrtschiffe. Aisha, Kalifornien. Finn, Bristol. Tom und Carol, Las Vegas. Sie hatte sie allesamt angeschrieben. Niemand hatte geantwortet. Bis auf Coranto. Sie drohten ihr rechtliche Konsequenzen an, sollte sie aus dem urheberrechtlich geschützten Werk zitieren. Amy betrachtete ihre Liste, prüfte ihren Kontostand, seufzte und kaufte sich eine Fahrkarte nach Bristol.
Hast du mich gefunden?
Du hast dich kaum verändert.
Finn trug noch den gleichen Punk-Lesben-Haarschnitt, die gleichen tiefhängenden Jeans samt Doc Martens und dieselbe leicht angriffslustige Miene. Bloß etwas breiter war sie geworden und hatte graue Strähnen im Haar.
Na und? Ich bin einfach nur älter geworden, sonst nix. Ich bin ja immer noch ich. Tja, na dann, also, was ist denn überhaupt so wichtig an Ellie? Musikerinnen, unser Leben kennt doch nur der Scheißwind. Hast du schon mit Aisha geredet? Sie ist in scheiß Kalifornien, wusstest du das?
Ja.
Zu scheißempfindlich, um die Nachwehen zu verkraften. Aber nicht zu stolz, um ihren Anteil zu kassieren, falls ich gewinne, stimmt's. Ich gewinne und sie kommt angerast. Wirst schon sehen.
Du klagst gegen Coranto?
Siehst du, so seid ihr Scheißschreiberlinge. Sagt doch alles. Du denkst, Ellie war so eine kleine Heilige oder sowas, aber sie ist der Grund, dass der Rest von uns leer ausgegangen ist. Wir müssten uns in Kohle wälzen, aber rate mal, wer jetzt im Herrenhaus wohnt mit einem Scheiß-Swimmingpool und 8 Scheiß-Schlafzimmern. Natürlich Tom Prax und seine hochnäsige Schwester mitten in der Wüste von Nevada. Auf wessen Kosten? Na, sag schon, auf wessen Kosten?
Okay.
Gibst du schon auf?
Ich geb nicht auf.
Was zahlst denn du eigentlich? Was kriege ich für meine Zeit und meine Informationen? Warum sollte ich schon wieder einer geldgierigen Fotze erlauben, sich auf meine Kosten zu bereichern?
Wie viele 100 Biografien gibt es denn über Kerle im Musikgeschäft? Gerade ist wieder eine neue über Cass Carter erschienen und der ist noch nicht mal tot. Hast du eine Ahnung, wie viele Seiten darin sich mit Ellie befassen? Sie und Sisterhood werden genau 5-mal erwähnt. Er sagt, er hat die Band entdeckt. Es dreht sich nicht immer alles nur ums Geld.
Ha, bei meiner Miete dreht sich's aber ums Geld. Über dieses feministische Geschwätz. Du willst doch auch nur die schmutzigen Einzelheiten, genau wie alle anderen scheinheilige Heuchlerinnen.
Alles, was du willst, ist Geld. Dein Ruf ist dir doch scheißegal.
Gib mir mal eine Runde aus.
Ein andermal. Du hast ja meine Nummer. Warte aber nicht zu lange. Ich fahr morgen nach London zurück und dann fliege ich nach L.A.
Was? Zu Aisha?
Klar, ich muss mit allen reden.
Nur eine winzige Lüge.
Weißt du, ich glaube, Aisha war schon in Ellie verliebt, als sie zum allerersten Mal gesehen hat. Ich war immer da, um Aisha zu beschützen, aber Aisha hat die ganze Zeit versucht, Ellie zu beschützen und für mich war niemand da. Und dann als...
Als was?
Du weißt schon, als es passiert ist. Ellie has left the building. Ab mit euch, geht allesamt dahin zurück, wo ihr hergekommen seid. Aber Aisha, die war wie eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Ich meine, Jemand hat einen 12 cm langen Nagel durch Ellies rechte Hand getrieben, ihr die Finger der linken Hand abgehackt, ein Küchenmesser in den Hals gestochen, die Haare abgeschnitten und sie sterbend in einem leerstehenden Gebäude liegen lassen. Und Aisha hat sich vorgeworfen, daran schuld zu sein, ja? Ich meine, wie egozentrisch kann man denn sein? Sag's mir, ha?
Sie war sehr krank und das sehr lange. Bestimmt würde sie das heute nicht mehr tun.
Woher sollte ich das wissen? Sie hat ja seit Jahren nicht mehr mit mir gesprochen.
Da war so wahnsinnig viel Blut. Ich dachte, es wäre einfach nur ein Kind, verstehen Sie? Ich habe nicht gewusst, dass sie jemand Berühmtes war. Also Acton war mein Revier. Es gab da diese Ladenzeile mit 5 Geschäften. 3 standen leer. Er hat sich das in der Mitte ausgesucht. Dadurch gab es keine unmittelbaren Nachbarn. Ich sage er, weil alle davon ausgingen. Abgesehen vom Offensichtlichen hatte er Riegel und Schlösser montiert und das alles ziemlich fachgerecht. Das Offensichtliche? Ach, das wissen Sie ja vielleicht gar nicht. Das war etwas, was die Polizei damals nicht an die Presse gegeben hat. Tatsache ist, er hat sich an dem armen kleinen Ding vergangen. Die Kriminaltechnik meinte, er hat sie hingeschafft, um sie zu töten und basta. Er muss Beil, Hammer und Messer bei sich gehabt haben. Tja, und dann kam raus, dass sie gerade mal 15 war. Überall hörte man es scheppern und krachen. So schnell haben sämtliche angeblichen Liebhaber den Rückwärtsgang eingelegt.
Ich glaube nicht, dass Boyd es getan hat. Natürlich nicht. Er ist mein Bruder. Und er war so ein Fan von Ellie. Ja, ich weiß, er ist manchmal ein bisschen eigenartig. Aber nicht so eigenartig. Auch nicht so gewalttätig. Das steckt nicht in ihm. Wirklich. Glauben Sie mir, ich wüsste es doch. Ich meine, bitte, er war so ein sanftmütiges Kind. All diese Sachen mit den Tieren, das kam nur daher, dass er schikaniert wurde. Wissen Sie, ich gebe unseren Eltern die Schuld. Wir hätten ihn auf eine andere Schule schicken sollen. Und sie hätten mich beschützen sollen. Ich meine, das dürfte doch offensichtlich gewesen sein, selbst wenn sie taub, stumm und blind gewesen wären. Warum fängt eine 9-Jährige an, ihre Zimmertür abzuschließen? Und hört auf zu essen? Wenn so etwas in meiner Familie vorkäme, würde ich blitzschnell reagieren. Das können Sie mir glauben. Blitzschnell!
Okay.
Am ersten Mal ging er an seinem 18. Geburtstag mit einem Mädel aus. Sie hieß Lysa. Ich weiß nicht, woher er sie kannte. Ich weiß nicht, ob er überhaupt wusste, dass sie erst 15 war. Bestimmt nicht. Und wenn überhaupt, dann hätte Boyd ihre Brüder anzeigen müssen. Sein neues Hemd war hinüber. Mom hat das Blut nie wieder rausbekommen. Und dann ist er ja zu Hause ausgezogen. Ich habe ihn seitdem nicht mehr wiedergesehen. Ich hätte ja nicht mal gewusst, dass er noch lebt, hätte ich ihn nicht im Fernsehen gesehen. Mein Mann hat gesagt, ist das nicht dein Bruder Boyd? Und ich habe meinen Augen nicht getraut. Aber was sie da über ihn behauptet haben, natürlich stimmt nichts davon. Man weiß ja, wie diese Reporter sind. Sie konnten ihm überhaupt nichts nachweisen. Tatsächlich habe ich nicht versucht, Verbindung zu ihm aufzunehmen. Und bitte, falls Sie vorhaben, mit ihm zu sprechen, sagen Sie bitte nicht, dass ich mit ihm geredet habe. Können Sie mir das versprechen? Versprechen Sie mir, dass Sie ihm nicht verraten, wo ich wohne. Es ist schon beängstigend genug, dass Sie mich gefunden haben.
Wenn du dein Buch schreibst, wirst du dann die Wahrheit erzählen? Weil, weißt du, selbst wenn die Leute die Band mal nicht totschweigen, bin ich entweder die grobe Lesbe am Schlagzeug oder ich komme gar nicht erst vor. Dreht sich immer alles bloß um Ellie und diese kranke Art, wie sie gestorben ist. Ich habe auch eine Geschichte. Also frag ich dich, hast du schon festgelegt, was du hören willst oder willst du lieber zuhören?
Ich höre dir zu, Finn. Aber niemand ist unvoreingenommen.
Ich will eine Gegenleistung. Wenn du nach L.A. fährst, musst du versprechen, Aisha zu überreden, dass sie mit mir spricht.
Ich kann nur versprechen, es zu versuchen.
Sie hat Angst vor mir. Aber die ganze Zeit, die wir zusammen waren, da war ich diejenige, die Angst hatte. Angst, sie zu verlieren. Als Ellie zum ersten Mal aufgetaucht ist, da habe ich gedacht, wer ist dieses schäbige kleine Nichts? Ich habe gemerkt, wie Aisha sie angesehen hat und habe Angst bekommen. Ich habe es einfach nicht kapiert. Und lange Zeit, da habe ich auch Ellie nicht kapiert.
Und dann doch?
Ja. Plötzlich habe ich sie einfach gekannt. Und weißt du was? Sie war wirklich ein schäbiges kleines Nichts. Mit Ausnahme, und das ist natürlich eine gigantische Ausnahme, mit Ausnahme ihres musikalischen Talents. Das war wirklich außergewöhnlich. Aber sie war nicht außergewöhnlich. Bloß Aisha konnte das nicht erkennen und Bryony auch nicht. Sie haben was angefangen, was aufgebaut, eine Frauenband für Frauen. Und dann ließen sie ein schäbiges kleines Nichts alles kaputt machen.
Wieso? Erst durch Ellie hattet ihr doch Erfolg.
Ist doch scheißegal. Sie hat uns reingeritten, hat uns Tom und seiner gruseligen Schwester auf dem Silbertablett serviert. Wir waren glücklich mit dem, was wir gemacht haben. Wir hatten selbst die Kontrolle und dann plötzlich nicht mehr.
Aber Finn will nicht jeder Erfolg haben?
Willst du nun zuhören oder mit mir diskutieren?
Entschuldige, ich bin nur überrascht.
Siehste, ich habe darüber viel nachgedacht. Und es war genau dieser Erfolg, der alle kirre gemacht hat. Er hat Bryony verändert. Sie war die Älteste. Sie hat geglaubt, Ellie ist ihre letzte Chance und hat zugegriffen, koste es, was es wolle. Ich denke mir, sie hätte ihren Mann schon länger gern verlassen. Und Ellie war dann ihr Vorwand. Eben noch ist sie verheiratet und auf einmal zieht sie bei David aus und lebt mit uns in Ellies aufgemotzter Bruchbude.
Das wusste ich gar nicht.
Aisha glaubt, David hat Bry vor die Wahl gestellt. Er muss sowas gesagt haben wie die Band oder ich. Und sie hat sich für Ellie und den Plattenvertrag entschieden. Und weißt du was? Das war eine verdammt fette Lektion für mich. Weil ich nämlich kurz davor war, zu Aisha zu sagen, Ellie oder ich. Aber als ich dann gesehen habe, was Bryony mit David abzog, da habe ich lieber die Klappe gehalten.
Als Ellie gestorben ist, kam raus, dass Madeline etwas mit einem sehr merkwürdigen Mann hatte.
Madeline ist eine egoistische Dumpfbacke. Sie ist mit diesem Kerl gegangen, weil ein Bankertyp im Designeranzug war und eine Ludenkarre hatte. Typisch Maddie. Sie hat ihn sogar in Ellies Haus mitgebracht. Später hat sie behauptet, sie hätte bloß versucht, Tom eifersüchtig zu machen. Aber dieser Kerl, Boyd, der hat Ellie monatelang gestalkt. Das kam später dann noch raus. Hat ihr unheimliche Briefe geschrieben und sie fotografiert. Und Madeline schleppt ihn ins Haus, gibt ihm die Telefonnummer, gibt ihm noch den Reserveschlüssel, soweit ich weiß.
Du machst Witze.
Na, zumindest haben die Bullen, als sie später sein Haus durchsucht haben, lauter geklautes Zeug gefunden. Klamotten und so. Sogar Taschentücher, die Ellie benutzt hatte.
Aber sie haben ihn doch laufen lassen.
Ja, mussten sie. Madeline hat ausgesagt, er war bei ihr. Sie hat gesagt, sie waren entweder im Bett oder einkaufen im West End und was trinken, was auch immer. Die ganze Zeit, seit Ellie vermisst wurde.
Du klingst nicht, als ob du ihr glaubst.
Echt? Als hätte ich dieser selbstsüchtigen Zicke jemals was geglaubt.
Aber warum? Hat sie ihn geliebt?
Red kein Blech. Sie hat doch nur ihren eigenen Arsch gerettet. Falls man sie wegen Beihilfe angeklagt hätte oder zumindest dafür, dass sie dem Wahnsinnigen Zugang zu seinem Opfer verschafft hat. Ich meine, guck dir an, wie sie ihre Geschichte geändert hat. Erst sagt sie, sie kennt ihn kaum und sie kann sich nicht erinnern, wo sie war, geschweige denn, wo er war, bevor Ellie, du weißt schon, gefunden wurde. Und dann kommt sie plötzlich mit diesem wasserdichten Alibi an.
Hast du ihn kennengelernt? Diesen Boyd?
Er hat mit deinem Küchentisch gesessen, so nah bei mir wie du jetzt. Und bloß gelächelt. So ein gruseliges, überlegenes Lächeln. Als ob dir was aus der Nase hängt, er es dir aber nicht sagt, weil du so ein Nichts bist, dass du auf seiner Landkarte gar nicht vorkommst. Aisha und ich, wir sind aufgestanden und gegangen.
War Ellie dabei?
Kam rein und ging gleich wieder raus. Sag mal, soll es jetzt nur noch darum gehen, wer das Affenbaby gekillt hat? Du meintest doch, du willst was über mich erfahren.
Das will ich auch.
Ja. Nämlich, was ich glaube, wer das Affenbaby gekillt hat.
Finn, das ist der zentrale Aufhänger. Das ist nun mal so.
Ich will noch eins von diesen Schokodingern. Und eine anständige Kanne Filterkaffee.
So verhält sich eine, die Gesellschaft braucht. Erzählt gerade genug, um Interesse zu wecken, aber nie so viel, dass alle Karten auf dem Tisch liegen.
Wie geht's, Finn?
Naja, mir kam sie okay vor.
Wie Amy herausfand, war Aisha gar nicht in Kalifornien. Sie war in London.
Danke, dass Sie mich empfangen.
Ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt mit Ihnen sprechen sollte.
An Geld mangelte es bei ihr nicht. Das wusste Amy.
Warum nicht?
Aisha war eine erfolgreiche Werbekomponistin.
Heute Morgen kam ein Brief von einem Anwalt. Man hat mich davor gewarnt, mit Ihnen zu reden.
Wessen Anwalt denn?
Das soll ich nicht sagen. Aber Finn dürfte auch einen bekommen haben. Und Madeline auch, schätze ich.
Bryony? Wieso denn? Ist sie nicht in Neuseeland?
Ihr Anwalt sitzt in London.
Fehlen Ihnen Finn und die anderen eigentlich nicht?
Ich möchte keine von Ihnen jemals wiedersehen. Ich war schwer krank, glaube ich.
Finn würde sie gerne treffen.
Finn führt immer noch die alten Kriege. Ich darf nicht daran erinnert und da wieder reingezogen werden. Das tut alles zu weh.
Aisha stand auf, ging zum Küchenschrank und holte eine kleine Flasche heraus. Sie schenkte Mineralwasser in ein Glas, schüttete sich zwei blaue Tabletten auf die Handfläche und schluckte sie.
In einer Stunde kommen die Leute von Sharing Car. Und ich möchte noch duschen und mich umziehen. Ich überlege mir, ob ich mit ihnen reden will.
Der Brief begann.
Madeline kommt erst in 3 Wochen aus Southampton zurück.
Amy wusste gar nicht mehr, wann sie zuletzt einen handgeschriebenen Brief bekommen hatte.
In Angelegenheiten meiner Tochter mische ich mich gewöhnlich nicht ein. Aber solange sie fort ist, sehe ich auf ihren Wunsch hin ihre Post durch. Gestern traf ein Schreiben von einem Anwalt ein und drohte mit rechtlichen Maßnahmen, sollte meine Tochter sich bereit erklären, mit ihnen zu sprechen. Meiner Ansicht nach ist das ein Skandal. Bitte nehmen Sie daher meine Einladung zum Tee an. Ich werde mit nichts hinterm Berg halten. Unterschrieben von Stuart Penting.
Am Donnerstag fuhr Amy nach Southampton, sah aber nicht das Meer.
Die Kekse schmecken hervorragend.
Danke. Ich habe mir ehrlich gesagt einiges draufschaffen müssen. Zuerst, als Maddys Mutter gestorben ist, dann, als ich in Rente gegangen bin. Wer für Kekse schwärmt, lernt am besten backen. Das habe ich mir klar gemacht.
Amy, die genauso gut Kekse backen wie eine Boeing 747 fliegen konnte, sagte nichts.
Und Sie untersuchen also das Ableben der kleinen Ellie Astoria?
Nein, nein. Ich versuche eigentlich, eine Biografie zu schreiben. Ich bin nicht auf Skandale aus.
Warum nicht? Da gibt es doch jede Menge Stoff für Skandale.
Ich bin nicht von der Regenbogenpresse. Ich bin auch keine Detektivin.
Jeder Biograf, der sein Geld wert ist, muss auch irgendwie Detektiv sein. Sind Sie etwa nicht an der Antwort auf die großen Fragen interessiert?
Doch, aber ich habe nicht das Recht, Antworten zu verlangen. Die Polizei hat das Recht.
Die Polizei? Hat nicht mal rausbekommen, wo meine Tochter an dem Wochenende war, als die arme Ellie verschwunden ist. Die Polizei ist gut darin, Streikposten und Friedensdemonstranten zu verprügeln. Ermittlungen sind nicht so ihre Stärke.
Wie soll jemand wie ich daran etwas ändern?
Ich glaube, Sie haben recht. Wären Sie Ermittlerin, dann hätten Sie jetzt gefragt, wo meine Tochter war.
Wo war Ihre Tochter an dem Wochenende, als Ellie verschwand?
Ich weiß es nicht. Erst hat sie ausgesagt, sie wäre hier gewesen, was sie definitiv nicht war. Und dann hat sie behauptet, bei einem Mann gewesen zu sein, der nachweislich gestört war.
Haben Sie sie nicht gefragt?
Ja, natürlich habe ich das. Aber sie ging nicht davon ab.
Und dann?
Habe ich Druck gemacht bis zu dem Punkt, an dem ich Angst bekam, sie zu verlieren. Und dann bin ich jämmerlich eingeknickt. Wie immer.
Glauben Sie, dass der Verrückte, dem Ihre Tochter ein Alibi verschafft hat, der Killer war und dass Sie das moralisch mitschuldig macht? Oder haben Sie Angst, dass es andersrum war? Dass sie es war, die ein Alibi brauchte?
Naja, es ist nicht meine Tochter, die versucht, alle mundtot zu machen. Es ist die Dicke, wie heißt sie noch?
Bryony.
Die dicke, fette Hippie-Domina, so hat Madeline sie genannt. Sie war herzlich und sie hatte Prinzipien. Allerdings ein bisschen Tantra-Mantra, Marke Vollkornbrot und Latschen.
Sie waren nie bei einem Sisterhood-Konzert?
Nur bei einem. Das Konzert war hier in der Innenstadt.
Wie haben Sie sie erlebt, Ellie?
Erschöpft. Ein Kind, was seit Stunden ins Bett gehört hätte. Sie hatte etwas an sich, so eine schlichte Aufrichtigkeit, die eigentlich gar nicht zu dem ganzen Bohai ringsum gepasst hat. Aber das war unsere einzige Begegnung. Gleich darauf ist sie davongezerrt worden von ihrem Manager und der Dicken. Bryony, meine ich. Ich muss mir abgewöhnen, sie die Dicke zu nennen. Und da war noch ein Typ dabei, der zu der Dicken gehört hat, so ein Anwaltstyp.
Ach, ich frag mich, ob das David war.
David?
Bryonys Ehemann. Wann war dieses Konzert?
Irgendwann in den letzten 3 oder 4 Monaten vor Ellies Tod. Warum?
Also, das ist seltsam, denn laut Finn hatten sich David und Bryony da schon nichts mehr zu sagen. Also, nachdem Bryony ausgezogen ist, um sich um Ellie zu kümmern.
Vielleicht war es ja nicht David.
Würde Madeline das noch wissen? Ich wollte sie ohnehin fragen. Meinen Sie, dass Ihre Tochter bereit ist, mit mir zu sprechen, wenn sie nach Hause kommt?
Ich versuche sie zu überreden. Könnten Sie sich im Gegenzug vielleicht vorstellen, mir einen Gefallen zu tun?
Wenn es geht.
Essen Sie mit mir zu Abend, bevor Sie nach London zurückfahren?
Warum nicht? Das wäre, ja, schön.
Wo bist du? Warum meldest du dich nie? Willst du mich jetzt hängen lassen wie alle anderen auch? Oder bist du eingeschüchtert wegen dieser scheiß Rechtsverdreher? Ach so, hier ist Finn. Na klappe, Georgie, ich bin nicht besoffen, ich hab mich im Griff. Typisch Briony, verkriecht sich hinter Anwälten, wie sie es schon immer gemacht hat. Hast du gewusst, dass ihr Mann ein verfickter Anwalt war? Wetten, das wusstest du nicht. Also kriegt sie doch diese ganze Rechtsvertretung für lau. Mann, warum nutzt sie das nicht, um aus Caranto rauszuleiern, was uns zusteht? Verflucht doch mal. Das ist meine Frage. Warum muss ich eigentlich alles alleine machen, obwohl ihr alle wisst, dass ich gar nicht die Kohle für so einen Scheiß habe? Mann, ich heul nicht.
Hier ist Aisha. Was den Brief von Brianys Anwalt betrifft, ich bin zu keinem Entschluss gekommen. Bri war meine Freundin. Ich will ihr nicht wehtun. Trotzdem frage ich mich, über was genau sie mich nicht mit ihnen reden lassen will. Jetzt, wo ich sie kennengelernt habe, glaube ich, dass sie anständig mit Finn umgehen werden. Aber eins muss ich dennoch deutlich machen. Ich will sie nicht sehen oder direkt von ihr hören, okay? Sollten Sie meinen Wunsch nicht respektieren, werde ich den Kontakt zu Ihnen abbrechen.
Ja, hallo, mein Name ist Keitel Klein. Ich war bis vor kurzem Direktionsassistent in der Lizenzabteilung von Caranto. Ich rufe Sie an, weil ich Zeuge eines Gesprächs meiner beiden Bosse geworden bin. Als Ihre Anfrage kam, hat Carol eine von Ihren Angstattacken bekommen, also habe ich Ihnen den Brief geschickt. Ja, hier den mit der Klageandrohung und so weiter. Fall erledigt, dachte sie. Wenn sie mich mit Respekt behandelt hätte, wäre der Fall auch erledigt geblieben. Aber sie hat mich wie einen Idioten behandelt, obwohl ich gerade auf der Abendschule mein Jura-Diplom mache. Es ist nämlich so, sie verwahrt Archivmaterial unterm Dach über dem Büro. Ich habe mal was davon ausgeborgt. Ist aber schwer zu lesen, weil die Lady es nicht getippt hat und ihre Schrift so winzig ist. Vielleicht können Sie es entziffern. Also, wenn die für eine Textzeile, die sie nicht mal selber geschrieben haben, $2,000 fordern können, dann kann ich ja wohl für eine ganze Kiste Material 20.000 verlangen. Ach. Was sagen Sie? Das ist doch für uns beide eine große Chance.
Wie zur Hölle soll ich denn $20.000 auftreiben?
Ja.
Scheiße.
Können Sie sich ja mal überlegen.
Hier ist Madeline. Ich bin gerade auf einem Schiff, aber ich habe gehört, Sie haben meinen Vater kennengelernt und er meint, Sie wollen keine alten Wunden aufreißen. Ich gebe einen Scheiß auf Briony und ihre Anwälte. Also, wie wär's damit? Ich rede mit Ihnen, wenn ich wieder im Hafen bin und Sie schreiben das Buch, aber es erscheint unter meinem Namen und ich erhalte die Hälfte der Einnahmen. Das wäre auch für Sie gut. Von Ihnen hat kein Mensch je gehört, von mir aber schon. Und dann wäre es Musikgeschichte aus erster Hand. Das Buch könnte in Verbindung mit einem Album erscheinen. Sie würden es nicht bereuen. Ich habe Geschichten auf Lager, da stehen Ihnen die Haare zu Berge.
Musikgeschichte aus erster Arschgeige, Maddie. Schade, dass du kein Stück wie dein Dad bist.
Diese Art zu lachen hätte Amy der ätherischen Aisha nie zugetraut.
Das ist gut. Das ist wirklich gut. Sie schreiben das Buch und Maddie kriegt den Ruhm und das Geld, ohne irgendwas preiszugeben, was ihr schaden könnte. Das ist jetzt bestimmt eine gewaltige Versuchung für Sie, nicht? Denn das ist natürlich die große Frage, die sich damals alle gestellt haben. Wo hat Maddie an jenem letzten Wochenende gesteckt? Warum hat sie erst ausgesagt, dass sie mit Boyd zusammen war, nachdem er verhaftet wurde?
Also Finn sagt...
Ich weiß schon, wenn Boyd schuldig ist... Hat Maddie sich mitschuldig gemacht? Das haben wir alle gesagt. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er es war. Er sitzt in Rampton in der Hochsicherheitspsychiatrie, eingestuft als schuldunfähig. Was wollen Sie sonst noch wissen?
Amy wusste, dass sie nicht über Briony reden durfte. Sie ging also ein Risiko ein.
Wie ist David gestorben?
Er hatte Krebs. Die ganze Zeit hatten wir gedacht, das wäre nur emotionale Erpressung, aber er war wirklich krank. Bitte nichts mehr in diese Richtung.
Entschuldigung.
Amy spähte in ihr Notizbuch, um Zeit zu gewinnen.
Sie gehen nicht mehr auf die Bühne. Warum eigentlich?
Ich bin keine Performerin. Mir wurde immer schlecht, bevor ich auf die Bühne musste. Bauchkrämpfe.
Sie haben eine schöne Stimme.
Ja, danke, aber es braucht mehr als das. Hören Sie, wir müssen nicht darüber reden. Das ist doch nicht das, was Sie wirklich wissen wollen.
Tatsächlich wüsste ich gern alles über jede von Ihnen.
Na, dann erzähle ich Ihnen mal was über Finn. Finn steht auf Frauen, seit sie 12 ist. Sie hatte nur vorher keine mit nach Hause gebracht. Sie hatte geglaubt, alle wüssten Bescheid. Immerhin waren ihre 3 Schwestern noch während der Schulzeit schwanger geworden und Finn ja offensichtlich nicht. Also hat sie gedacht, ihre Leute hätten 2 und 2 zusammengezählt. Hatten sie aber nicht. Können Sie sich denken, warum ich Ihnen diese Geschichte erzähle?
Warum?
Na, weil an jenem Wochenende, dem, für das sich eine Journalistin oder Detektivin interessieren würde, nur sie nicht, da hat Finns Vater angerufen. Das erste und einzige Mal seit dem Rauswurf. Er hat gesagt, bei ihrer Mutter sei eine Motoneuronerkrankung diagnostiziert worden. Und er wolle die ganze Familie zu Hause haben.
Das ist ja schrecklich.
Ja, das ist es. Aber Finn hat auf stur geschaltet. Große Überraschung. Und gesagt, sie kommt nicht, es sei denn, sie laden auch mich ein. Und was das für ein fantastisches Wochenende war. Fahren Sie noch mal runter nach Bristol?
Aisha warf sie nicht raus. Aber Amy fühlte sich geworfen. Sie ging die Straße entlang zum U-Bahnhof South Kensington, betrat einen Pub und bestellte ein großes Glas roten Hauswein.
Wie sieht's aus? Steht unser kleiner Ausflug nach Bristol noch? Das Wetter ist prima, der Tank ist voll und ich freue mich darauf.
Leckt mich doch alle. Ich besessenes Weibervolk. Ja, schön, Sie haben vor Jahren tolle Musik gemacht. Aber menschlich lassen Sie echt zu wünschen übrig. Alle.
Ja, ja, hier ist Keitel Klein. Na schön, ich verstehe schon, Sie wollen was Handfestes sehen, bevor Sie ein Angebot machen. Dann gucken Sie mal, was Sie von der Seite halten, die ich Ihnen per Mail geschickt habe. Sowas von heiß.
Sagte ich der Polizei, dass ich zum Wellness Weekend bei Champneys war und legte meine Terminkarte vor, die das belegte.
Die das belegte? Der Nachteil meines Alibis war, dass Tom leider ohne Deckung dastand, was ihn völlig kalt ließ. Er sagte,
ich habe Kumpels, die werden blind, dass ich mit ihnen gepokert habe.
Seine Samstagnacht-Eskapaden haben oft eine dunkle Seite. Aber diese Tragödie trägt nun doch nicht seine Handschrift. Trotzdem hat er ein paar Dinge gesagt, bei denen es mir kalt den Rücken runterlief.
Die Leute sagen, ich habe sie gevögelt. Aber eigentlich meinen sie, ich habe sie kontrolliert. Weißt du, wie erotisch es ist, jemanden ganz und gar zu kontrollieren? Ich habe sie gar nicht zu vögeln brauchen.
Ah, da bist du ja wieder.
Wie geht's dir, Finn?
Ja, wie geht's mir? Was meinst du? Halte ich mich aufrecht in Anbetracht der Umstände? Falle ich auseinander? Vorsicht, zerbrechlich.
Soll ich wieder...
Scheiß drauf, ich mache uns einen Tee. Wenn du Kaffee willst, koch dir selber einen.
Tee ist gut.
Stell einfach irgendwelche Fragen, komm, red mit mir.
Gut, erzähl mir von Tom und Carol Prax, wie du über sie gedacht hast, was du mit ihnen zu tun hattest.
Ich hab sie gehasst wie die Pest. Also, Kacknase Ellie hat Tom getroffen, als sie in einem kleinen Club aufgetreten ist und er hat sie unter Vertrag genommen. Wofür? Das frage ich mich immer noch. Was hat sie da unterschrieben? Der hat sich benommen, als würde sie ihm mit Leib und Seele gehören. Und das war nicht legal. Wobei das damals keine von uns gewusst hat. Ellie war minderjährig.
Und Carol?
Also die war irre. Und krankhaft eifersüchtig in Bezug auf Tom. Ich habe mich oft gefragt, ob die wirklich Bruder und Schwester sind.
Und?
Na, waren sie wohl. Maddie meinte, das wäre so ein Zwillingsding. Aber das war schon schräg. Warum waren wir nie in den Staaten? Wir waren heiß, wir hatten Hits. Warum sind wir nie irgendwo hingefahren? In Deutschland, da waren wir berühmt.
Naja, Tom war ja vorbestraft.
Was er uns nicht erzählt hat. Aber wir hätten ja ohne ihn fahren können. Es sei denn, er wollte uns nirgends hinlassen, wo er uns nicht kontrollieren konnte. Weißt du was, Schreiberin, schreib das doch auf und schick es denen als Probekapitel. Sag ihnen, ich nehme es zurück, wenn sie mir meine Tantiemen auszahlen. Vollständig und ohne Abzüge.
Ist das nicht Erpressung?
Ist das andere nicht Betrug?
Weiß ich nicht. Ich glaube, du hast da wirklich was, Finn. Tom lebt jetzt in den Staaten. Aber soweit ich weiß, ist er illegal eingereist. Carol war schon drüben. Sie hat die Carento-Niederlassung dort eröffnet. Es lohnt sich bestimmt, da mal zu recherchieren.
Willst du rüberfliegen? Nach Las Vegas?
Vielleicht, ja.
Ich hoffe, du findest was richtig Mieses über ihn raus. Aisha meinte, Ellie hat Tom geliebt. Ihn so geliebt, wie Aisha sie geliebt hat. Wie sie mich nicht geliebt hat. Weißt du, dass Tom nicht mal zu ihrer Beerdigung gekommen ist? Zur Gedenkfeier natürlich schon. Willst du wissen, warum? Weil die Beerdigung privat war. Keine Presse. Aber zur Gedenkfeier sind sämtliche Stars und Medien gekommen.
Ich dachte, sie ist eingeäschert worden.
Ist doch dasselbe. Da waren nur wir. Die Band. Wir haben für sie gespielt und niemand hat Reden geschwungen. Nur Frauen und Musik. Mehr braucht's nämlich nicht.
Ich verdächtige erstens Cass, weil Ellie ihn zur Lachnummer gemacht hat. Zweitens Boyd, besessen und gestört. Drittens David. Ellie hat ihm Bryony genommen. Viertens Tom. Tod brachte Ellie mehr ein als lebendig. Fünftens Carol, eifersüchtig. Sechstens Julius, aus Rache, weil Tom ihn ausgebotet hat. Ach fuck, es weiß doch kein Schwein. Ich bin keine Detektivin. Bloß weil es einen Mord gab, muss er noch lange nicht aufgeklärt werden. Ich schreibe keinen scheiß Thriller, ich schreibe an einer Biografie.
Ballade einer vergessenen Toten. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Liza Cody. Aus dem Englischen von Martin Grundmann. Teil 1. Mit Amy, Katrin Wichmann, Stuart, Felix von Manteuffel, Bryony, Nina Gummich, Finn, Katharina Leonore Göbel, Aisha, Effi Rabsilber, Madeline, Magdalena Höfner und als Erzählerin Jodie Alborn. In weiteren Rollen Boris Aljinovic, Katja Brügger, Judith Engel, Tanja Dose, Barbara Focke, Lisa Hagmeister, Kerstin Hilbig, Markus John, Jonas Minte, Stefan Schad, Steffen Siegmund und Christoph Tomanek. Komposition Clara Lucia. Technische Realisation Corinna Gartmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz Simon Hastreiter. Bearbeitung und Regie Sven Stricker. Dramaturgie Christiane Ohaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2023.
Du willst noch mehr Krimis?
Die spannendsten Politthriller aus der ganzen ARD findest du hier in der Audiothek. Im Hörspiel-Podcast Schlechte Gesellschaft.